Der Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 24 von Lucke und Hengstmann. Heute einen Tag später als geplant, aber gestern ging es nicht. Wir wollten euch aber nicht im Stich lassen. Das geht ja nicht. Also man darf keine Folge auslassen. Deswegen heute am Freitag herzlich willkommen. Und ich begrüße den namensgebenden Kabarettisten aus Magdeburg, Sebastian Hengstmann.
Und ich begrüße die Titelsau dieses Podcasts, Thema Lucke. Hallo.
Hallo.
Ja, ich weiß nicht, warum mir bei dir immer komische Spitznamen, die irgendwas mit Schweinen zu tun haben. Es tut mir leid, Thema, das ist keine Absicht.
Ach, mir macht das nichts aus. Ich freue mich.
Genau. Was mir aber was ausmacht, um gleich mal in Medias Res zu gehen, ich war völlig entsetzt diese Woche. Ich habe auf einer Pressekonferenz habe ich einen Typen gesehen, der mir bekannt vorkam, und wo ich aber dachte, wer ist das? Ach ja, Karl Lauterbach, der lebt noch. Karl Lauterbach hat im Prinzip in dieser Woche zwei große Initiativen, also die eine wirklich intensiv mit Pressekonferenz, die andere fällt so aus dem Gesundheitsministerium hinten raus. Das eine ist die Krankenhausreform, also da möchte ich ganz kurz drüber reden, ganz kurz, ganz schnell, frühstücken wir das ab. Und zwar geht es wohl darum, dass Krankenhäuser einfach nicht mehr finanzierbar ist. Ein Problem, was man seit gerade mal 50 Jahren kennt in Deutschland. Jetzt soll was angegangen werden. Unter anderem überlegt man sich natürlich schon extrem, ob das mit der Privatisierung von Krankenhäusern wirklich die richtige Idee war. Wo ich so denke, ist vielleicht ein bisschen ambivalentes Thema, Privatisierung von Krankenhäusern, weiß ich nicht. Größte Blödsinn, der jemals passiert ist, aber gut. Was ich ganz spannend, ein Aspekt, dass die Notaufnahmen jetzt entlastet werden soll. Und zwar soll jetzt nicht mehr jeder mit dem Schnuppen in die Notaufnahme rennen. Und das ist, glaube ich, so das Deutscheste, was es gibt, oder? Thema, warst du schon mal in einer Notaufnahme?
Ein, zwei Mal, ja. Aber warum? Nur so als Begleitung sozusagen.
Ah, okay. Oder nicht du selbst?
Ich selber zum Glück nicht, nee, aber zum Beispiel während Corona, dann konnte man gar nicht mit rein und so weiter, war alles voll. Also Berlin ist nicht zu empfehlen, krank zu werden spontan, sondern dann bitte einfach mit Arzttermin krank werden und so weiter und dann darf man.
Nee, Magdeburg übrigens auch nicht. Ich habe ja gerade im privaten Kreis da einen ziemlich schlimmen Fall. Die meisten werden es wissen und deswegen geht, also Leute, lasst es. Wenn ihr nicht unbedingt Krebs haben wollt, dann lasst es bitte erstmal weg. Es ist im Moment extrem ungünstig. Mhm. Nein, aber es ist wirklich so. Also ich habe das ja auch, ich habe ja Kinder und da ist man ja gerade beim ersten Kind bei bestimmten Situationen noch extrem panisch. Alter, lass die Notaufnahmen in Ruhe. Notaufnahmen sind dafür da, falls jemand einen Herzinfarkt kriegt oder einen Schlaganfall oder weiß ich nicht, keine Ahnung, Knochenbrüche, Autounfall. Mhm. Dafür sind Notaufnahmen da. Für eine Not. Nicht, wenn mir unpässlich ist und es ist nachts und mein Arzt hat zu, dass ich in eine Notaufnahme renne, um mir eine Paracetamol verschreiben zu lassen. Und ich weiß, das klingt jetzt polemisch, was ich sage, aber das machen ganz viele Deutsche. Mhm. Unterhaltet euch mal mit Notaufnahmepersonal, gerade mit Krankenschwesterinnen und Krankenschwestern. Das sind ja gleichzeitig auch die Anästhesieschwestern, also meistens jedenfalls. Was in der Notaufnahme los ist, du machst dir keinen Begriff.
Naja, manche denken, das wäre so die normale, also mein Arzt hat zu, jetzt gehe ich zu einem anderen Arzt, der hat offen. So, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich da auch immer voll. Also ich glaube, selbst wenn das jetzt alles so wäre, dass gewisse Leute nicht mehr kommen. Ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegen möchte.
Weiß ich auch nicht. Also genau ist das Gesetz noch nicht ausgetüftelt.
Ja, also klar, jetzt ist im Gespräch eine Eintrittsgebühr, gab es ja auch alles schon mal, Praxisgebühr. Aber tatsächlich, da könnte man zumindest diese Bagatellfälle vielleicht reduzieren, je nachdem 20 Euro oder 10 Euro oder so.
Ich glaube, wenn mir so ein bisschen unwohl ist, sind mir die 10 Euro egal, das muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, die gibt es natürlich auch, die Leute, also die dann sagen, nee, und jetzt habe ich erst recht, das Recht dahin zu gehen, also da könnte man, das könnte man sogar missverstehen, als Berechtigung dann da zu sein.
Ja, jetzt zeige ich ja hier, ich habe ja die Kohle, ich hier Eintritt und bezahlt, das natürlich, der Weg bitte auch bedient werden.
Ja, und dass die 20 Euro jetzt nicht mal für den Stift reichen, der einem da gereicht wird zum Anmelden, das verstehen die Leute vielleicht nicht. Also das natürlich, man müsste, also das ist ja bei vielen Sachen so, man müsste den Leuten ganz konkret mal vorrechnen, was kostest du? So, du gehst jetzt dahin und hast einen Schnupfen. Und musst also da rein erstmal Anmeldung, dann musst du halt begutachtet werden, dann kommt warten, dann wirst du vielleicht irgendwann mal drangenommen und dann gehst du wieder und dann kommt noch ein Rezept und so weiter. Was würde das ja jetzt, das Gesundheitssystem, in dem Fall die Krankenkasse, was würde das kosten? Und da schätzen wahrscheinlich die meisten einfach zu niedrig. Das genau. ist ja im dreistelligen Bereich, würde ich sagen.
Mindestens. Also wenn es nur um Schnupfen geht, sondern um so eine OP.
Ja, ja, eben, aber genau um die geht es ja. Um die anderen genau. Fälle, die wollen wir ja in der Notaufnahme haben, weil die genau. sonst sterben.
Also wollen wir natürlich nicht, aber sie werden sich nicht vermeiden lassen.
Ja.
Bist du ein Tablettentyp? Bist du ein Arzttyp oder eher nicht?
Nee, bin ich nicht. Also wenn
überhaupt
ich,
nicht, nee.
Nee. Ich hatte ja noch kein Corona, aber wenn ich es kriegen würde, hätte ich mir schon lange gedacht, dann geht man natürlich nicht zum PCR-Test, weil das ja auch eine Odyssee ist und so weiter, auch nicht zum Arzt. Also ich denke mir, wenn sie es wirklich vermeiden lässt, dann gehe ich auch nicht hin, weil das ist so ist ja der Mensch, dass er eigentlich dann auch wieder gesund oder sich selber gesund macht. Natürlich mit Ausnahmen, ja.
Klar. Nimmst du zum Beispiel Kopfschmerztabletten, was ja so das beliebteste? Auch nicht, ne?
Auch nicht.
Du hast keine Kopfschmerzen.
Ja, tatsächlich habe ich da ziemliches Glück, aber wenn, dann würde ich das lieber mal aushalten. Das ist ja jetzt alles theoretisch, aber ich glaube, ich bin nicht so das Problem bei den Notaufnahmen, sage ich jetzt mal so.
Ja, ja. Ganz kleiner Tipp, wir sind ja hier auch ein Service-Podcast für alle, die öfter unter Kopfschmerzen leiden. Jetzt mal abgesehen von Alkohol, wisst ihr, was da wirklich hilft? Das hat mir mein Anästhesist gesagt, als ich meinen Zivildienst gemacht habe. Das klingt total bescheuert, Wasser trinken. Du kriegst fast jeden Kopfschmerz, kriegst du mit Wasser trinken weg. Ja. Meistens, nicht immer, natürlich nicht. Aber zu 90% der Fälle sind Kopfschmerzen, gerade auch starke Migräneanfälle, jetzt auch nicht die pathologischen, aber haben was mit Dehydrierung zu tun. Der Körper, der Kopf meldet sich als erstes, wenn er dehydriert ist mit Kopfschmerzen.
Genau, wird einem ja ständig erzählt, der Mensch trinkt im Durchschnitt zu wenig Wasser und so weiter. Und es ist ja auch anstrengend. Also kannst jetzt nicht morgens beim Aufstehen erstmal eine Flasche austrinken, das macht ja keiner. Und wäre aber sinnvoll. Oder beim Saufen abends erstmal noch eine Flasche reintun.
Oder einfach nicht saufen.
Ja, okay, das ist keine Alternative.
Natürlich nicht. So, über die Cannabis-Reform, da warten wir jetzt noch ein bisschen. Es geht wohl darum, dass wir jetzt Clubs und so gründen. Das ist eigentlich alles 100%
klar. Das klingt aber auch so deutsch. Cannabis-Clubs, oder? Da muss man dann also e.V., also Cannabis irgendwie, gibt es auch noch einen schönen Vereinsnamen, irgendwie Higher and Higher e.V. Und dann muss man den beim Gericht anmelden, so, und dann kann man vielleicht sogar spenden. Und wir nehmen gern Pflanzen als Spenden entgegen. So.
Und das Geile ist, ich habe jetzt, sagen ja drei Pflanzen. Man kann sich jetzt drei Pflanzen Cannabis privat aufs
Ja, und ich glaube, die eine Pflanze, die Cem Özdemir ja privat besitzt, die saß ja auch bei der Pressekonferenz neben ihm.
Nee, das war Karl Lauterbach.
Ach so, okay.
Ja. Wir haben jetzt auf der Bühne gesagt, und dann sagt mein Bruder irgendwann so mittendrin, sag mal, ist das jetzt eigentlich drei Pflanzen pro Person auf dem Fensterbrett oder pro Haushalt? Dann habe ich gesagt, nein, natürlich pro Fensterbrett.
Genau, und wenn es jetzt so weitergeht, der Mindestabstand zwischen den Pflanzen ist 1,5 Meter.
So.
Und wenn die Pflanze unter 14 Jahre alt ist, dann zählt sie sowieso nicht. Also
genau,
da gibt es noch ganz viel zu tun für die Leute, die sich bis letzte Woche die Corona-Regeln ausgedacht haben, die ja letzte Woche abgeschafft wurden, und die sind jetzt arbeitslos.
Genau.
Und die müssen jetzt die Cannabis-Regeln einführen.
Ah, deswegen kommt Lauterbach damit jetzt, um seine Leute im Gesundheitsministerium zu beschäftigen.
Ja, und deswegen ist es auch so kompliziert und so deutsch. Also ja. Mal gucken.
Schön, freue ich mich. Wobei es gab jetzt schon erste Kritiken oder erste Stimmen, die sagen, es ist tatsächlich eher ein progressives Gesetz, weil das ja wirklich sehr, sehr viel auf Eigenanbau und Non-Profit und so weiter. Ich bin mal gespannt.
Na klar, ist es progressiv, denn es soll ja entkriminalisiert werden. Das ist ja der Kern.
Und zwar jetzt, rückwirkend.
Ja, das ist ja meistens so. Also wenn jetzt ein Straftatbestand aufgehoben wird, dann wird jetzt kein Staatsanwalt sich noch bemühen, da Anklagen zu erheben für Sachen, die zurückliegen.
Nee, es soll sogar aus dem Führungszeugnis und so gestrichen werden.
Ach so,
aus dem Strafregister. Also wenn du wegen 20 Gramm Haschbesitz mal angezeigt wurdest und eine Geldstrafe oder sowas zahlen musstest, steht das ja im Führungszeugnis. Und das soll alles raus.
Okay.
Also, das Klar. ist gut, wir werden sehen. Kommen wir zum wichtigsten Thema bitte der Woche, weil Cannabis reden wir mal irgendwann anders drüber, wenn das Gesetz etwas verfestigter ist.
Ja. Ja, der Atomausstieg, also wir haben ja in Deutschland seit über 60 Jahren durchgehend Atom Strom gehabt. Zuletzt immer weniger. Jetzt die drei letzten Atomkraftwerke, die werden morgen abgeschaltet. Isar 2, Emsland, Lingen und Neckarwestheim 2. Und ja, dann ist Schluss. Und für die einen geht die Welt unter und die anderen haben irgendwie, also ich habe also ein bisschen Ausschau gehalten nach irgendwelchen Atompartys jetzt, aber das scheint jetzt auch nicht, es plätscherte so aus. Man hatte irgendwie, als dieser Atomausstieg vor 20 und dann nochmal vor 10 Jahren gemacht wurde, dann hieß es ja, oh, da machen wir eine ganz große Party, aber es scheint jetzt nicht so zu sein.
Naja, weil das Problem ist, dass es kommt ja jetzt wirklich zur Unzeit, das muss man ja sagen. Ja? Also sagen wir mal so, wenn das Datum jetzt anders gewählt worden wäre, sagen wir mal vor 2 Jahren schon, dann wäre das, glaube ich, wäre die Euphorie größer gewesen.
Genau. Genau, und eigentlich war das Enddatum, was 2011 festgelegt wurde, ja 2022, also Silvester 2022. Und der Kompromiss vom letzten Herbst war ja dann, oder also manche nennen es Kompromiss, manche nennen es nicht so, zwischen FDP und Grünen, die Atomkraftwerke entweder unendlich lang weiterlaufen zu lassen oder Silvester auszumachen, hieß, wir machen einen Streckbetrieb. Das heißt, die Brennstäbe, die da eigentlich bis Silvester eingeplant wurden, die machen wir jetzt ein bisschen langsamer leer und die reichen bis Mitte April. So war der Deal. Genau. Also die Strommenge hat sich nicht vergrößert, nur die Dauer der Erzeugung.
So, dann lass uns doch jetzt mal ganz kurz polemisieren. Dafür sind wir hier ja auch bekannt, für unsere Meinungsstärke hier im Podcast. Thema, ist das für dich ein gutes Datum oder ein schlechtes Datum?
Für mich ist es nach wie vor ein gutes Datum, muss ich sagen. Ja. Ich war schon immer, wie sich's gehört, ja, immer dagegen und fand es auch irgendwie.
Also ich war ja. Entschuldige bitte, also du bist gegen Atomkraft.
Ja.
Aber du bist doch ein Grüner.
Touché!
So.
So. Nein, also ich kann mich erinnern, als ich ganz junger Schüler war in der Mittelstufe oder so, da fand ich es schon scheiße und da kam ja dieser rot-grüne Atomausstieg und dann hieß es, also da gab es ja kein festes Datum fürs Ende, aber die Perspektive war ungefähr 20 Jahre sollen, ja, und da denkt man, wie, so lange lebe ich noch nicht mal und dann nochmal so lang und so, ja, ganz schlimm. Aber es war damals eben durch Verhandlungen mit den Atomkonzernen zustande gekommen. Mhm. Damals hat man denen noch so vertraut und gedacht, Mensch, wenn die was sagen, dann werden sie sich ja wohl dran halten.
So.
Und dann kam 2009 beziehungsweise 10, nee, also 2009 dann Schwarz-Gelb dran mit ihrer Mehrheit und 2010 dann die Änderung des Atomgesetzes, also die Laufzeitverlängerung.
Der Ausstieg aus dem Ausstieg.
Genau. Oh. Und Röttgen war damals ja federführend als Umweltminister und der hatte, eigentlich war der ja sehr progressiv und hat gesagt, es ist jetzt nicht die Zukunft, also der hat nie von einer Zukunftstechnologie gesprochen, aber musste es umsetzen und musste letztlich auch längere Verlängerungen in Kauf nehmen, als er selber wollte. Der wollte so 2, 3, 4 Jahre und dann Schluss. Und Schwarz-Gelb hat es ja wirklich auf ja, in der Größenordnung 10, das hängt jetzt, hing vom einzelnen Kraftwerk ab, vom Baujahr, Größenordnung 10 Jahre verlängert. Das heißt, es hätten wir jetzt noch, die wären jetzt alle noch offen, die Kraftwerke.
Ganz kurzer Exkurs vielleicht Norbert Röttgen, weil das ist ja so eine ganz schillernde Figur. Das ist ja einer der eitelsten Säcke, die es innerhalb der CDU gibt. Ja, das ist ja ein richtig schöner Mensch. So, der stylt sich auch immer total geil. Aber ist der zu progressiv für die CDU oder ist der einfach nur zu intelligent für die CDU? Ich weiß es nicht.
Naja, zu intelligent, das kann man natürlich nicht sein und ich meine, die meisten...
Für die CDU schon.
Ja, nicht unbedingt. Ja. Jede Partei hat ja dann doch wirklich sehr intelligente Leute und er gehört dazu, auf SPD-Seite gehört laut eigener Diagnose der Kanzler dazu.
Selbstverständlich.
Der ist natürlich der Schlauste von allen.
Das, im Moment, ich möchte an dieser Stelle auch immer wieder erwähnen, dass Olaf Scholz schon über mich und meinen Bruder gelacht hat. Das möchte ich einfach nur noch mal erwähnen. Bitte sprich weiter.
Hat er schlumpfig gelacht oder normal?
Du, ich weiß es gar nicht. Das Problem ist, es war auf einer Wahlkampfveranstaltung der SPD, wo er da hinten in der Ecke rumstand und er war der Einzige im Saal, der gelacht hat.
Ja. Also insofern, der Humor hat er ja schon ein bisschen, aber manchmal ist sein Humor eben bezogen auf andere. Also, dass er über andere Menschen lacht. Über Journalisten zum Beispiel, die aus dem Ausland kommen und dann die deutschen Spitzfindigkeiten nicht kennen und so weiter. So,
oder über Wladimir Putin in seinem Beisein.
Ja, dass er noch lebt, ist eigentlich, ja.
Ja, mutig. Gut, Respekt. Nein, aber ich wollte nur damit sagen, Röttgen hätte ja theoretisch, rein intellektuell, durchaus das Zeug zu mehr, aber irgendwie schafft das in der CDU nie ganz nach oben.
Ja, zweimal kandidiert und vielleicht vielleicht schafft das auch wie Merz beim dritten Mal, wenn Merz dann irgendwann nicht mehr ist.
Egal. Klar,
also Röttgen war so eine tragische Figur, weil er diesen Atomausstieg, diesen Ausstieg aus dem Ausstieg damals verkörperte, ohne richtig überzeugt davon zu sein. Die treibende Kraft war Rainer Brüderle, Wirtschaftsminister von der FDP, Merkel natürlich auch, und da gab es so ein nächtliches Treffen mit der, also sowas muss man ja immer nachts bei Nacht und Nebel veranstalten, damit es schön, damit es auch wirklich wie heimlich und wie so leicht illegal aussieht. Naja, und dann gab es diese Verlängerung durch den Bundestag. Die Grünen hatten damals schwarz getragen im Plenum. Es gibt ja politische Meinungsäußerung im Plenum, also ist ja, oder sozusagen Meinungsäußerung durch Kleidung ist ja eigentlich verboten, aber an dem Tag war auch die sozusagen die Trauer für den verstorbenen Abgeordneten Hermann Scheer.
Und genau, den gab es wirklich, ja?
Den gab es wirklich, genau. Es war so ein bisschen wie Jakob Maria Mierscheid,
ja, genau.
Weil der auch nie irgendwie im Bundestag selber in Erscheinung getreten ist, aber außerhalb, nämlich in der Anti-Atomkraftbewegung, ein wichtiger Mann. Und dann hat Schwarz-Gelb also wirklich aus Pietät an dem seinem, also direkt in der Sitzung nach seinem Tod, da diese Verlängerung beschlossen. Naja, so, dann kam Fukushima. Merkel sagte, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, unsere Atomkraftwerke sind sicher. Sie sind es.
So, ja. So ein typischer Merkel.
Ja, na, weil sie halt gemerkt hat, wie geht das jetzt weiter? Ich sag ja gerade, sie sind nicht sicher.
Sie sind es.
Ja,
na gut. Übrigens, um an der Stelle mal reinzugrätschen, und das ist ja für mich das Hauptargument, was ganz viele Atomkraftbefürworter bringen, wo ich sagen muss, ja, okay. Also, es sind meistens übrigens Physiker, ich habe ja ein paar Physiker im Bekanntenkreis, alle mit dem gleichen Argument, genau wie die Merkel. Die sagen, die Dinger sind sicher. Mhm. Und jetzt muss ich mal eins dazu sagen. Ich denke ja, ich denke, die sind sicher. Weil die Technologie inzwischen so, also sowas, selbst Tschernobyl war ja menschliches Versagen. Das darf man ja bitte nicht vergessen. Fukushima war letztendlich auch menschliches Versagen, weil ich nicht an der Küste, wo Tsunami-Gefahr besteht, so ein Ding hinstelle.
6 atomar betriebene Wellenbrecher an den Strand bauen.
So, genau. Bisschen dumm, egal. Das heißt, die Sicherheit ist gar nicht das Problem, damit kommen aber die Physiker immer. Und auch was die Energieausbeute betrifft, sind Atomkraftwerke eigentlich cool, das muss man wirklich sagen. Das Problem ist, also sie sind jetzt, also wenn man die Technologie weiterentwickelt hätte, wäre wahrscheinlich Atomenergie. Es ist ja absolut klimaneutral, das muss man ja definitiv sagen. Also da kann ja auch keiner was gegen
sagen. Nee, das ist es eben auch nicht. Also da können wir ja gleich nachher drüber sprechen, über die einzelnen Argumente noch und über Sachen, die. Es wird ja nicht richtiger, wenn es dann ständig einfach immer nur so da steht, der Uranabbau ist extrem CO2-intensiv.
Ah, okay. Ja, aber auch da gäbe es ja sicherlich Möglichkeiten, wenn man die Technik weiter verfolgt hätte.
Ja, egal. Also ja, da kenne ich mich jetzt nicht genau aus mit der CO2-Bilanz von Atomstrom. Ist natürlich weitaus geringer als von Kohle, das ist vollkommen klar.
Auf jeden Fall.
Aber
auf jeden Fall.
Es ist nicht CO2-neutral und es ist auch mehr CO2 als zum Beispiel der Bau von Windrädern oder also was bei der Vorbereitung von regenerativen Energien anfällt.
Und es kommt ja noch was hinzu, es ist ja trotzdem ein fossiler Brennstoff. Das darf man ja bitte nicht vergessen.
Ja.
Das Uran ist theoretisch irgendwann alle und damit ist es ein fossiler Brennstoff.
Ja, bei den Ressourcen hat man sich ja in der Vergangenheit aber immer nach unten verschätzt. Also die hat man dann immer doch noch irgendwo ausgegraben im wahrsten
Wortsinne. Aber darum geht es mir nicht. Also wie gesagt, Sicherheit, also dass ein Atomkraftwerk mal explodiert, ist relativ unwahrscheinlich. Es sei denn, es steht jetzt in einem Kriegsgebiet, aber das ist ja in Europa extrem unwahrscheinlich.
Genau.
So, die Energieausbeute ist relativ hoch und die wäre noch besser, wenn man das quasi wissenschaftlich weiterentwickelt hätte. Uranabbau können wir darüber diskutieren. Aber das Hauptproblem, und das ist für mich nicht wegzudiskutieren, das ist für mich einfach nicht wegzudiskutieren und dafür ist für mich Atomkraft ein absolutes No-Go. Genau wie übrigens Anglizismen sind für mich auch ein No-Go. Thorsten Sträter. Egal. Die Endlagerung.
Ja.
Wohin mit dem scheiß Atommüll? Die haben heute erst wieder in der Zeitung, habe ich gelesen, war ein schöner Artikel drin. Wir haben immer noch kein Endlager. Und das werden wir frühestens auch in 50 Jahren haben. Wusstest du übrigens, dass die meisten Atombrennstäbe tatsächlich immer noch in Gorleben liegen? Obwohl das ja kein Endlager ist. Du weißt übrigens, warum sie Gorleben damals ausgesucht haben?
Ja klar, weil es schön in so einem Zipfel der innerdeutschen Grenze lag.
Genau, in der Zone. Das lag quasi genau in der Zone drin.
Ja,
genau.
Wo man sagt, also dass sie dann mehr als die Hälfte des Umkreises sind gar nicht unser Staatsgebiet.
So.
Und das zeigt auch die Haltung zur deutschen Wiedervereinigung. Denn so... Ach, die wird ja nie kommen. Also die kommt ja erst dann, wenn es zu Ende gestrahlt hat, also 10.000 Jahre. Und dann können wir die Wiedervereinigung machen, wenn das Gebiet Liedzahl wieder... Her.
Ich habe heute gehört, 1 Million Jahre oder, was ich viel krasser finde, 30.000 Generationen.
Ja, nee, also das ist ja verschieden. Es gibt ja verschiedene Arten von Abfällen. Schwach, stark, radioaktiv und so weiter. Was schneller zerfällt, ist natürlich schneller weg. Und so, also, aber das kommt natürlich auf den Bestandteil an, der am längsten braucht. Und der braucht wirklich Größenordnung von Millionen Jahren, ja.
Und jetzt finde ich auch immer das Argument von, es gibt ja ein paar Gegner, wie gesagt, aufgrund der Stromknappheit, aber das ist ja kein Stromknapp, das ist ja totaler Blödsinn, aber aufgrund der Verteuerung der Energiepreise, sagen die, lasst doch die Atomkraftwerke am Netz. Außerdem, was soll denn das bringen? Frankreich baut 11 neue Atomkraftwerke und Deutschland steigt aus dem...
Ja.
Und das ist immer mein Lieblingsargument, weißt du? Wenn jeder Einzelne in seinen Garten kackt, ja, warum soll ich das denn als Einzelner nicht machen? Ja, ist
ja
so.
Ja, da hast du recht. Und das sind auch so wieder also Volksweisheiten. Also das, oder was halt, man diskutiert ja manchmal darüber und dann kommt immer genau dieselbe Platte. Also zu sagen, die anderen Länder bauen Atomkraftwerke. Ich habe, als ich vor 15 Jahren darüber diskutiert hatte, hieß es, ja, Finnland baut ein neues. Okay, warum Finnland? Weil es nämlich damals das einzige Land war, das überhaupt ein neues gebaut hatte. Also das einzige Land seit Tschernobyl in ganz Europa.
Ach echt, ja?
Ja, ja. Danach gab es nie wieder Neubauten. Und man musste natürlich das Land einführen in die Argumentation, weil es das einzige ist. Und Einzelfälle sind ja immer sehr, 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 sehr gut zum Argumentieren. So, und jetzt kann man
außer, fragen... Außer bei rechtsextremen Profilen innerhalb der Polizei. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Aber was ist daraus geworden? Gibt es das schon? Das habe ich jetzt gar nicht weiterverfolgt. Das finnische Atomkraftwerk.
Du, selbst wenn. Also, Finnland hat ja eine Bevölkerungsdichte von ungefähr 2.
Ja.
Also Bären. Und ab und zu ist auch noch ein Mensch dabei. Aber da, in Finnland ist es ja relativ egal. Nein, stimmt natürlich nicht. Wir haben es ja an Tschernobyl gesehen, wie sehr uns das betreffen kann.
Ich weiß nicht, und bei anderen Ländern, wenn es jetzt heißt Frankreich und Polen, ja, die bauen. Also das ist ja zwar im Präsens gesagt, aber das ist ja kein Präsens, sondern das ist ja Futur 100. Also die bauen, das bedeutet, die haben auch, das ist ja auch ein Rechtsstaat, die haben Genehmigungen, die haben Planungen, die haben das und das. Und man staunt, dass sich das finanziell lohnt, die Dinger da hinzustellen. Denn das muss man ja auch ehrlich sagen, der Atomstrom ist der teuerste Strom, wenn man aller Stromsorten. Vielleicht mit Ausnahme der Steinkohle, das weiß ich nicht genau, weil die ja auch sehr anstrengend rauszuholen war. Aber wahrscheinlich noch höher als die Steinkohle. Weil Aufbau, Rückbau, dazu die ganze Forschung, die man ja auch, zumindest bis Rot-Grün, hat man immer Atomforschung auch mitfinanziert.
Genau. Und, ja, und die Atomkraftwerke ja letztlich auch.
Ja.
Deswegen war es ja überhaupt finanzierbar. Das Ding war ja hochsubventioniert.
Ja, das waren ja, also vor der Liberalisierung waren das ja alles die Stadtwerke, denen das gehörte. Und so, das heißt, das war von vorne bis hin, das ist eigentlich noch ineffizienter als die Deutsche Bahn und das muss man erstmal hinkriegen.
Respekt.
Das heißt, da kann man gern mal nachrechnen, wenn man sagt, das ist billig und so weiter. Also diese ganzen Stammtischargumente, die Atomfreunde, die selbsternannten, immer gern runterbeten, da müsste man einfach bei jedem einzelnen Argument einfach mal fragen, so, zeig mir das mal, rechne mal, so. Und dann zerfällt das ganz schnell, also wie so ein Atom. Und übrigens, wo du sagst Sicherheit, das kann ja durchaus sein und ich bin auch ganz sicher, dass zum Beispiel ein Atomkraftwerk von einem deutschen Typ, sagt man ja, sicherer ist als jetzt damals
ukrainisches.
Ukrainisch, genau, das ist ja Typ Tschernobyl und man kann wirklich diese Besatzung, die da eingesperrt ist in Saporischia, das ist ja wirklich aller Ehren wert, was die da aushalten müssen. Die haben Schlafentzug und werden bedroht, terrorisiert und müssen das Ding am Laufen halten, dass da der Strom im Innern nicht ausgeht, sonst gibt es keine Kühlung
mehr. Aber Tschernobyl 2.
Das sind wahnsinnige, sage ich mal, Helden. Aber besser wäre es, wenn es dieses Kraftwerk nicht gäbe. Und was ich noch zur Gefahr sagen wollte, man kann ja mal einen Versicherungskonzern fragen, was die Summe ist. So, jetzt kann man sich informieren, bei wem ist zum Beispiel ISA 2 versichert.
Ja.
So,
versichert?
Ja, da kommt man da drauf. Nein, sind sie nicht. Warum
nicht?
Sie sind
nicht versichert.
Weil
ne?
es nicht geht, weil kein Versicherungskonzern, und man könnte ja jetzt Versicherungskonzern nicht vorwerfen, dass sie irgendwelche moralischen Kategorien hätten. Die könnten jetzt denken, so, wir multiplizieren das Risiko mit der Eintritts, also mit dem Schadensfall. Und das ist ja plus X. Daraus errechnet sich die Versicherungssumme und die kann man ja irgendwie dann festsetzen und verlangen. Jetzt ist es so, die haben, das macht keiner und laut Gesetz muss ein Atomkraftwerk auch nicht versichert werden. Da frage ich mich auch, warum eigentlich nicht? Alles muss versichert werden.
Ja, weil es nicht geht.
Ein Windrad muss dagegen versichert werden, dass es ein Haus umpustet, was einen Kilometer entfernt ist. So, und Atom hat eben auch in der Hinsicht die Ausnahme, dass das für die nicht gilt. Da sparen sie natürlich eine ganze Menge Geld, was ihnen ansonsten laut dieser Wahrscheinlichkeitsrechnung kosten würde. Und dann denke ich mir, ich überlege mir, wenn ich jetzt ein Versicherungskonzern wäre, würde ich das wahrscheinlich machen. Aber wenn es dann zum Super-GAU kommt oder zum GAU, dann wäre ich natürlich pleite, dann kann ich mich direkt dazu stellen.
Dafür gibt es ja Rückversicherungen. Da musst du dich als Versicherer wieder rückversichern.
Ja, genau, aber der Schadensfall, also wenn er eintritt, der ist ja nicht richtig zu beziffern. Es ist ja ein großer Unterschied, ob jetzt zum Beispiel im Umkreis von 10 Kilometern alles kaputt ist oder im Umkreis von 50, das ist ja ein Faktor X.
Oder von 40.000. Man weiß es nicht. Nein, und diese ganzen Argumente, das ist ja das eine Ding, aber versichern kannst du dich da eh nicht gegen. Das andere Ding ist für mich, aber frag mal irgendeinen Atombefürworter, irgendeinen, die der Meinung sind, die Atomkraftwerke sollen weiterlaufen. Mhm. Ob ich ein Haus neben Atomkraftwerk baue.
Nein. Und da ist ja die CSU ist ja da immer so das Paradebeispiel für diese Bigotterie. Also jede Rede vom Söder endet damit, dass das alles so toll ist und dass bitteschön die Norddeutschen dieses Endlager haben sollen. Wo auch immer, das ist ihm egal, Gorleben oder nicht, aber nicht bei ihm. Und das ist halt wirklich, der innere Schweinehund, den er da so nach außen kehrt, der Stammtisch. Und für den Stammtisch klingt das logisch. Der bayerische Stammtisch sagt nicht, ist doch klar, wie kann man denn bloß darauf kommen, dass es bei uns ist? Es muss natürlich woanders sein.
Könnten sich nicht alle anderen Bundesländer einfach zusammenschließen und sagen, nee, wir finden jetzt das Endlager in Bayern. Es sind bis auf das Saarland, was ich extrem putzig finde, ist noch kein einziges Bundesland raus aus der Endlagersuche. Nur das Saarland.
Und die Stadtstaaten natürlich, das ist klar, aber ansonsten.
Ich glaube nicht mal die.
Ach so.
Also ich halte es für extrem unwahrscheinlich, aber.
Ich meine, wir hätten ja um ein Haar, also wenn der Berliner Flughafen nicht eröffnet worden wäre, hätte ich den auch vorgeschlagen als
Endlager. Natürlich. Klar, ja. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Und das ist doch immer, die Bayern, die tönen immer rum. Aber wenn sich alle anderen Bundesländer einig sind, nur noch in Bayern zu suchen, was will der Söder denn machen?
Also mir wäre es ja schon recht, wenn man Ergebnisse offen suchen würde. Und das ist halt...
Scheint so, ja.
Das scheint so und ist... Das hat aber einen Zeithorizont, den wir nicht mehr erleben werden. Und das ist irgendwie ganz erschreckend, dass es wirklich heißt, wir machen jetzt irgendwie oder wir arbeiten an einem Endlagergesetz, das dann wirklich irgendwann erst in Kraft tritt, wenn wir nicht mehr leben. Also, dass eine Demokratie sowas zu tun, also der chinesische Präsident, der könnte das locker sagen. So, und in 100 Jahren eröffne ich persönlich dann dieses Endlager.
Genau. Und, niemand würde auch nur einen Witz drüber machen.
Ja. Und bei uns, klar, also das ist natürlich, das ist ein Vorhaben, das müssen wir machen, weil wir diesen Müll ja haben. Und klar, man könnte jetzt sagen, man lässt den in den Zwischenlagern, da hat man ihn auch besser unter Kontrolle. Wir haben ja alle noch die Bilder im Kopf vom Versuchsendlager Asse 2. Da gab es immer diese Videobilder, wie dann die Dinger da immer so runtergeschubst werden, diese Fässer. Und manche gehen dann schon im Runterfallen auf. Und inzwischen sind fast alle angerostet oder verrostet. Dann tritt das aus. Also dieses Versuchsendlager Asse... Das muss ja jetzt alles wieder hochgeholt werden.
Natürlich. Kostet. Das war ja, wann ging das los? Vor 10 Jahren, ne?
Ja.
Als das aufkam. Damals, glaube ich, schon Kosten von 20 oder 100 Millionen. Ich habe keine Ahnung. Also Unsummen, die das kostet.
Nur
ich
weil man da mal was. Also stell dir mal vor, du kaust ein Kaugummi und wirfst das Papier unsauber oder unsachgemäß in einen Papierkorb. Und da wäre jetzt die Rückholung. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das kostet dann 100 Milliarden Rückholung.
Also was ich halt krass finde, wieso die nicht gleich Edelstahlfässer genommen haben. Also ich meine, bei der Scheiße, die das kostet, nehmen die Fässer, die rosten.
Ja, und sind die bescheuert? Da merkt man halt so einen Mentalitätswandel im Sicherheitsdenken. Also früher gab es gar kein Sicherheitsdenken. Beziehungsweise umgekehrt diese Technikverliebtheit. Man durfte ja sich nicht irren in dieser Technikverliebtheit. Deswegen war ja, deswegen sind ja Konservative immer noch so auf diese Technologie der 50er Jahre fixiert. Und natürlich auf die Technologie, die immer in genau 50 Jahren, nämlich die Kernspaltung, die gibt es ja immer in genau 50 Jahren. Ah, das wird dann kommen.
Genau.
Da kann ich mich auch als Kind schon dran erinnern. Stand in allen Büchern in 50 Jahren.
Meinst du jetzt die Fusion?
Kernfusion meine ich natürlich.
Genau, klar. Die kalte Fusion. Wobei, ich weiß nicht, ob das irgendjemand, ich bin ja alter Wissenschaftskommunikator, die haben den Durchbruch jetzt. Die haben es geschafft, die haben einen Kernfusionsprozess geschafft, wo mehr Energie rauskam, als reingesteckt wurde. Das ist natürlich physikalischer Schwachsinn, was aber, wenn man das weiterentwickelt, wirklich eine Nutzbarkeit von Kernfusion. Wobei das ja auch eine hohe Sicherheitsfrage ist, denn wir wissen, der größte Kernfusionsreaktor ist
die Sonne.
Natürlich. Und wenn wir das hier auf der Erde nachbauen,
da hat mein Physiklehrer gesagt, also dafür gäbe es keine Genehmigung. Selbst wenn man dem Amt versichert, dass es 150 Millionen Kilometer weit weg ist.
So, genau.
So, genau, wir schweifen aber ab. Und also wie gesagt, wir waren noch in der Geschichte dieses Ausstiegs. Also 2011 kam der Ausstieg und dann hieß es, 19 Kraftwerke, die damals waren, davon werden, glaube ich, 6 sofort abgeschaltet. 2 gab es schon längst nicht mehr, Brunsbüttel und Krümmel, die brannten da seit Jahren, da gab es irgendwie eine Pannenserie, also die waren offiziell noch am Netz, aber die lieferten schon jahrelang keinen Strom mehr. Und dann hieß es, da blieben 9 übrig und dann gab es diese stufenweise Abschaltung, also 2015, 17, 19, jeweils 1, dann Ende 2021 3 und nach Adam Riese bleiben jetzt noch diese 3 übrig. Und
die sind ab morgen zu.
Die sind ab morgen zu. Das ist irgendwie, haben die das auf den Tag genau getimt, dass die da morgen nacheinander
aussteigen. Das geht ja, das ist ja eine relativ präzise Technologie, das darf man ja nicht vergessen. Deswegen wäre auch einfach so eine Verlängerung von Atomkraftwerken ganz schwierig.
Nee, und das möchte ich noch gerne mal einfügen. Also natürlich kann man sagen, jetzt Notlage und so weiter, aber man muss sich wirklich auch mal diese Ehrlichkeit der Leute angucken, die das fordern. Also diese Energiekonzerne, die haben natürlich 2010 von dem Gesetz profitiert, das ihnen die Verlängerung garantiert hat. So, jetzt 2011 der Ausstieg. Was passierte? Die haben natürlich geklagt und haben dann vom Bundesverfassungsgericht eine Entschädigung bekommen, über Milliarden Euro für diese Jahre, die ihnen von 2010 bis 2011 in Aussicht gestellt worden waren. Das heißt, was Angela Merkel da gemacht hat, hin und noch wieder her, wieder zurück, dieser kleine Ausflug, sage ich jetzt mal, der kostet uns heute noch. Und diese Konzerne, wenn die jetzt sagen, ach, lass uns doch mal noch ein paar Brennstäbe anschaffen, wir werden ganz bestimmt und so weiter, denen ist absolut nicht zu trauen. Die machen sich die Taschen voll. Und also in dem Fall muss man zur Ehrenrettung sagen, die sind nicht mal
Luke diejenigen. Luke und Hengstmann, der Neuigkeiten-Podcast. Atomkonzerne machen sich die Taschen voll.
Nein, aber auch sozusagen auf Kosten von Nichtleistung. Also ich finde ja gern, jede Kilowattstunde, die produziert wird, kann ja bezahlt werden. Aber diese Entschädigung, die bezieht sich ja auf die Nichtproduktion. Und insofern, die Atomkonzerne sind gar nicht unbedingt begeistert von so einer Verlängerung, weil dann vielleicht, falls der Gesetzgeber schlau ist, was er vielleicht nicht ist, dann würden sie ja was von dieser Entschädigung abgeben müssen. Dann müssen sie für ihr Geld dann tatsächlich noch ein bisschen mehr arbeiten.
Und das heißt, kann man ja nicht verlangen.
Und das heißt, die Befürworter befinden sich vor allem in der Politik, in der AfD sowieso, die wollen ja sowieso, dass unendlich lang dann alles verstrahlt wird. Und CDU, CSU und FDP, die sagen, ja, lass uns doch noch mal ein paar Brennstäbe kaufen. Weil die sind ja jetzt alle, also die sind jetzt tatsächlich alle und man müsste neue kaufen, bestellen und so weiter mit dem Vorlauf, aber jetzt haben wir die Brennstäbe, jetzt müssen wir sie auch zu Ende nutzen. Ah, und jetzt haben wir aus Versehen das Bestellformular für neue Brennstäbe schon ausgefüllt.
Ja, das Schöne ist ja,
am Ende wäre es eine Kettenreaktion und wir hätten am Ende unendlich lang diese Atomkraft.
Ja, da das Schöne ist, wenn du es bei Amazon bestellst, hast du es ja meistens schon nächsten Tag.
Genau, bei Amazon Prime in dem Fall.
So, Timmann, muss jetzt.
Also, das heißt, wir beide stoßen morgen an.
Auf jeden Fall.
Tolle Sache und wir schaffen auch die Energiekrise ohne diese Atomkraft, die kaum noch was beiträgt zum Strommix. Und wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt uns bitte gern.
Und zwar an lucke@hengstmanns.de per E-Mail unter unserer Folge auf lucke.hengstmanns.de oder schreibt eine WhatsApp an 0391 40 255 40. Ich kontrolliere das heute Abend.
Ja, also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder zur Folge 25, kleines Jubiläum. Und dann sage ich schon mal Dankeschön, Sebastian. Tschüss.
Tschüss, Timmann.